Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Kurz vor seiner Verhaftung und Ermordung hat Jesus Christus eine sehr bemerkenswerte Aussage getroffen. Er sprach davon, dass es nicht angehen kann, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems getötet wird. Was hat er damit gemeint? Und warum ist das für uns heute sehr bedeutsam, dies zu verstehen? Nun schauen wir uns die Stelle im Zusammenhang einmal an, in Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13 und angefangen Vers 31. Da heißt es: An demselben Tage kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm: Geh hinaus und zieh fort von hier, denn Herodes will dich töten. Vers 32. Und er sagte zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus, vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tage werde ich vollendet. Doch muss ich heute und morgen und am Tag danach reisen. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Das war jetzt diese interessante Aussage. Was konnte er damit gemeint haben? Nun, zunächst einmal ist interessant, wo er diese Worte sprach. Und zwar sagen uns Kommentare wie Halley's Bible Handbook, dass er in Perea war, als er diese Worte sprach. Perea, das war der Hauptsitz von Herodes. Und seine Aussage hier ist ganz interessant. Er sagte: Ich bin hier sicherer unter Herodes als in Jerusalem, denn in Jerusalem sind es diejenigen, die mich ermorden wollen. Also sagt mir nicht, ihr Pharisäer, ich soll hier von diesem Ort weg, um da irgendwo Sicherheit in Jerusalem zu finden. Und wir lesen natürlich in der Bibel auch, dass viele, viele alttestamentliche Propheten in der Stadt Jerusalem ermordet worden sind, getötet worden sind. Schauen wir uns kurz ein paar Beispiele an. Da lesen wir in 2. Chronik. 2. Chronik, Kapitel 24, eine Stelle über den Propheten Sacharja. 2. Chronik, Kapitel 24 und angefangen Vers 20. Und der Geist Gottes erfüllte Sacharja, den Sohn des Priesters Jujada. Und er trat oben über das Volk und sagte zu ihnen: So spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn und wollt kein Gelingen haben? Interessant, wie das hier formuliert ist. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn und wollt kein Gelingen haben? Denn wenn man gegen Gott sündigt, wird man kein Gelingen haben. Nun, einigen passt das nicht. Da schreiben sie da so merkwürdige Aussagen auf Facebook über mich, über unsere Kirche, dass wir da irgendwie denen Angst machen wollen, wenn sie das Gesetz nicht halten. Nun, wir wollen nicht Angst machen. Sie sollten allerdings Angst haben vor Gott, wenn sie auf solche Weise agieren. Aber hier heißt es dann: Denn ihr habt den Herrn verlassen, und so wird er euch auch verlassen. Aber sie schlossen einen Bund gegen ihn und steinigten ihn nach dem Gebot des Königs im Hof am Haus des Herrn. Schauen Sie, hier wurde der Prophet Sacharja umgebracht, ermordet. Vers 22, um das auch noch hinzuzufügen: Und der König Joasch gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, sein Vater, an ihm erwiesen hatte, sondern tötete seinen Sohn. Und als er starb, da sagte er aber: Der Herr wird es sehen und vergelten. Meinen wir nicht, dass wenn wir offen gegen Gott sündigen, dass Gott nicht zu seiner Zeit eingreifen wird? Eine weitere interessante Stelle findet sich in Jeremia, Kapitel 26. Jeremia 26 und die Verse 20 bis 23. Und da ging es um den Propheten Uria. Jeremia 26 und Vers 20. Ein anderer Mann, der im Namen des Herrn weissagte, war Uria, der Sohn Schemajas von Kirjat Jearim. Er weissagte oder prophezeite über diese Stadt und über dieses Land, genau wie Jeremia. Als aber der König Jojakim und alle seine Heerführer und die Fürsten seine Worte hörten, da wollte ihn der König töten lassen. Aber Uria erfuhr es, fürchtete sich und floh und zog nach Ägypten. Aber der König Jojakim schickte Leute nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Arbors und andere mit ihm. Und die holten Uria aus Ägypten und brachten ihn zum König Jojakim, und der ließ ihn mit dem Schwert töten und ließ seinen Leichnam unter dem gemeinen Volk begraben. Aber dann lesen wir, dass Gott Jeremia beschützt hat. Aber hier war ein weiterer Prophet, der in der Stadt Jerusalem umgebracht wurde, getötet wurde, ermordet wurde. Und wir lesen auch in der Zukunft, dass es zwei Propheten geben wird, die in Jerusalem getötet werden. Und zwar lesen wir dies in Offenbarung Kapitel 11. Und ich spreche natürlich hier von den zwei berühmten Zeugen. Offenbarung Kapitel 11 und in Vers 3. Da heißt es nämlich, dass diese beiden Zeugen, die werden 1260 Tage, 3,5 Jahre, weissagen oder prophezeien. Und da lesen wir, was mit ihnen geschehen wird in Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dann wird das Tier, also ein militärischer, politischer, charismatischer, grausamer europäischer Führer, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, denn schauen Sie, das Tier kann sich auf die Macht beziehen und die wird für eine gewisse Zeit, laut Bibel, zunächst einmal nicht existieren, nicht große Macht haben, aber dann zum Zeitpunkt der 10. Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches, dann wird sie aus diesem Abgrund der Vergangenheit, der Vergessenheit heraufkommen. Und dann heißt es hier, dann wird das Tier mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und wird sie töten. Vers 8. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich Sodom und Ägypten genannt wird, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Auf diesen Vergleich werden wir noch eingehen. Aber hier sehen wir, dass es natürlich Jerusalem war, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, wo auch die beiden Zeugen umgebracht werden. Also es gibt schon in der Tat viele Beispiele aus dem Alten Testament und sogar auch aus dem Neuen Testament, auch im Hinblick auf Prophezeiungen, die uns zeigen, dass Propheten Gottes in Jerusalem umgebracht wurden und noch umgebracht werden. Und natürlich gilt das auch für Jesus Christus, denn Jesus Christus war in der Tat ein Prophet. Er wurde als solcher von dem Volk und dem religiösen Etablissement anerkannt. Die haben verstanden, dass er ein Prophet war. In Matthäus Kapitel 21, da lesen wir Vers 11. Matthäus 21, Vers 11. Und die Menschenmengen aber sagten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Also hier ein Zeugnis, sagen wir einmal, über Jesus, dass er ein Prophet war. Der Prophet aus Nazareth. Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9 und Vers 17. Sie sagten wiederum zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen geöffnet hat? Und er sagte, er ist ein Prophet. Also hier auch der Blinde, der Heilung erlangt hatte, hatte erkannt, dass Christus ein Prophet war. Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7 und Vers 16. Und es kam Furcht über alle. Und sie priesen Gott und sagten, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Das war, als er einen Jüngling, diesen Jüngling von Nain, der gestorben war, wieder zu physischem Leben auferweckte. Und dann noch eine weitere Stelle in Lukas 24. Lukas 24 und in Vers 19. Und das war nach seiner Auferstehung, als er jetzt zu zwei Jüngern sprach, die ihn zunächst einmal nicht erkannten. Und er sagte zu ihnen, was denn? Was ist denn geschehen? Und sie sagten aber zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, davon sprachen sie. Also hier wird er wiederum als ein Prophet bezeichnet. Und natürlich hat er sich in der Stelle, die wir gerade eben gelesen haben, in Lukas Kapitel 13, selbst auch als ein Prophet identifiziert. Aber noch mehr muss verstanden werden. Denn Christus war nicht nur irgendein Prophet, einer von vielen, sondern er war der Prophet. Der Prophet, auf den man damals auch schon bereits gewartet hat. Der Prophet, der im Alten Testament angekündigt wurde. Lesen wir dies in 5. Mose 18. 5. Mose 18 und lesen wir Vers 15. Denn Mose hat etwas sehr Interessantes gesagt, was geschehen würde in der Zukunft. 5. Mose 18 und in Vers 15. Da sagt Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte und aus deinen Brüdern erwecken, und denen sollt ihr gehorchen. Mose hatte eine Rolle zu erfüllen, und Christus, der Prophet, würde ebenfalls eine Rolle zu erfüllen haben. Und wir lesen in Apostelgeschichte 3, dass dieser Prophet, von dem Mose hier sprach, in der Tat kein anderer war als Jesus Christus. Apostelgeschichte 3, und lesen wir angefangen Vers 19. Apostelgeschichte 3 und Vers 19. Da sagt jetzt Petrus, so tut nun Buße oder bereut, kehrt um, hört auf, den falschen Weg zu gehen, beginnt den richtigen Weg zu gehen. Und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit Zeiten der Quickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sendet, der euch zuvor gepredigt worden ist, Jesus Christus, den der Himmel aufgenommen hat oder aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Anfang der Welt an geredet hat. Vers 22. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, auf den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, Vers 23, jeder Mensch, der nicht auf diesen Propheten hören wird, soll aus dem Volk ausgetilgt werden. Und auch alle Propheten und Samuel an der Reihe nach, alle, die geredet haben, die haben diese Tage angekündigt. Ihr seid Kinder der Propheten und des Bundes, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, als er zu Abraham sagte, durch deine Nachkommenschaft sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Vers 26, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus auferweckt und hat ihn zu euch gesandt, um euch dadurch zu segnen, damit sich jeder von seinen Bosheiten abwendet. Also hier wird ganz klar, Christus als der Prophet identifiziert, den Mose angekündigt hatte. Und einige haben damals auch Jesus Christus als den Propheten erkannt und anerkannt. Johannes Kapitel 6 und Vers 14. Johannes Kapitel 6 und Vers 14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, da sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und auch in Kapitel 7. Und in Vers 40, Johannes 7 und Vers 40, viele nun aus der Menschenmenge, die diese Worte hörten, sagten, er ist wahrhaftig der Prophet. Also Jesus Christus war ein Prophet, er war der Prophet. Aber was meinte er mit seiner Aussage, dass ein Prophet in Jerusalem getötet werden muss. Mit anderen Worten, es geht nicht an, wie es ja in der deutschen Übersetzung heißt, dass ein Prophet nicht in Jerusalem getötet wird. Nun schauen wir uns weitere Stellen an, die mehr Licht auf diese Aussage werfen, in Lukas Kapitel 11. Zunächst einmal Lukas Kapitel 11, angefangen in Vers 49. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das seit Grundlegung der Welt vergossen ist, von dieser Generation gefordert wird, vom Blut Abels an bis auf das Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Nun, was er mit diesem Geschlecht gemeint hat, ist auch auf eine gewisse Weise zu erklären. Zunächst einmal kann er ohne weiteres auf das Geschlecht hingedeutet haben, das existieren würde im Jahre 70 nach Christus, als in der Tat der Tempel zerstört wurde, als die Römer Jerusalem einnahmen. Er kann sich auch auf das gesamte Geschlecht oder die Menschen der Juden beziehen. Beides ist denkbar in diesem Zusammenhang. Aber schauen wir uns eine weitere Stelle an in Matthäus Kapitel 23 und dann werden wir kurz auf Abel eingehen. Matthäus 23, angefangen in Vers 34. Matthäus 23 und Vers 34. Darum seht, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu euch. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige werdet ihr in euren Synagogen geißeln. Und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alle das gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen wurde, vom Blut des gerechten Abel an bis hin zum Blut des Zacharias, des Sohnes Berechjas, den ihr ermordet habt zwischen dem Tempel und dem Altar. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Nun schauen Sie, was hier Christus ergänzt. Er sagt, ihr werdet verfolgen oder verfolgt werden oder ihr werdet die Propheten verfolgen von einer Stadt in eine andere Stadt. Also es ging nicht nur um die Stadt Jerusalem, sondern es ging eben um mehrere Städte. Wir sehen also bereits jetzt schon hier, dass die Aussage in Lukas Kapitel 13, Vers 33, die wir zu Anfang gelesen haben, dass es nicht angeht, dass ein Prophet nicht in Jerusalem getötet wird, eine weitere Auslegung haben muss. Denn hier wird von mehreren Städten gesprochen, wo es Verfolgungen geben würde, von einer Stadt bis in eine andere. Und wir wissen ja auch von der Geschichte her, dass nicht jeder Prophet in der Stadt Jerusalem umkam. Zum Beispiel Abel, der hier als ein Prophet bezeichnet wird, der ist nicht in der Stadt Jerusalem umgekommen, da gab es die Stadt Jerusalem noch gar nicht, als er von Kain ermordet wurde. Nun, Noah, der wird als ein Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. Und Sie können dies in 2. Petrus 2, Vers 5 nachher nachlesen. Warum? Nun, er hat die Menschen gewarnt vor der Flut, die kommen würde. Und die Menschen haben natürlich darauf nicht reagiert. Und Abel wird hier auch als ein Prophet bezeichnet. Also scheinbar hat er auch etwas Prophetisches getan. Möglicherweise hat er Kain davor gewarnt, was die Konsequenz sein würde für sein verderbliches, sündhaftes Leben. Möglicherweise auch andere, die damals bereits schon lebten. Und wir lesen auch eine interessante weitere Stelle von Abel und Abels Blut in dem Sinne in Hebräer Kapitel 12. Also auch heute noch, könnte man sagen, ist Abel in prophetischer Weise tätig. Natürlich ist er tot, das ist klar. Er lebt nicht. Aber das, was er getan hat und was ihm widerfahren ist, hat für uns heute noch prophetische Bedeutung. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 24. Und hier wird ein Vergleich angeschlossen geschlossen zwischen dem Blut Christi und dem Blut Abels. Aber gleichwohl, Hebräer 12 und Vers 24. Ihr seid gekommen zum Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut des Abel. Natürlich redet das Blut der Besprengung von Jesus Christus besser als das Blut von Abel. Aber hier sehen wir gleichwohl, dass das Blut von Abel heute noch zu uns spricht, uns gewisse prophetische Dinge mitteilt, was zum Beispiel geschieht, wenn man das Gesetz Gottes verletzt, wie das natürlich der Kain getan hat, der, wie es heißt, von dem Bösen war. Wir können auch davon ausgehen, dass der Apostel Paulus nicht in Jerusalem getötet wurde. Alles deutet darauf hin, dass er in der Tat in Rom umkam, dass er unter Nero in Rom getötet wurde. Aber wir sehen auch und wir wissen auch aus der Geschichte, dass sein Körper heute, sein Leichnam heute nicht mehr irgendwo in Rom begraben ist, sondern scheinbar in England. Und es gibt da archäologische und historische Quellen, die das nachweisen. Aber Paulus, darauf kommt es mir an, war ein Prophet. Wir lesen dies in Apostelgeschichte 13. Also der Paulus war ein Prophet, aber der ist nicht in Jerusalem umgekommen. Apostelgeschichte 13 und Vers 1. Es waren aber in der Gemeinde in Antiochia Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon und so weiter und so fort und Saulus. Und dann wird nachher natürlich erklärt, dass sowohl Saulus, der dann zu einem Paulus wurde, aber der war bereits schon zum Paulus geworden, aber hier wird er noch einmal so als Saulus beschrieben, und Barnabas, die wurden dann zum Amt des Apostels ordiniert. Also was hat Christus dann gemeint mit der Aussage, dass es ja nicht angeht, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems getötet wird, wenn es doch Propheten gegeben hat, die eben nicht in der Stadt Jerusalem umkamen? Nun gibt es da mehrere Möglichkeiten, diese Stelle zu verstehen. Und auf diese Möglichkeiten möchte ich heute einmal eingehen. Zunächst einmal sprechen wir von Johannes dem Täufer. War Johannes der Täufer ein Prophet? Nun, die meisten werden natürlich wissen, dass er ein Prophet war. Aber schauen wir uns einmal kurz ein paar Stellen hierzu an. Matthäus Kapitel 11, die Verse 7 bis 9. Und als diese weggegangen waren, da fing Jesus an, zu den Menschenmengen über Johannes zu reden. Und als ihr hinausgegangen seid in die Wüste, was wolltet ihr sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her bewegt? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Seht die Menschen in weichen Kleidern, die sind in den Häusern der Könige. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Also er war ein sehr großer Prophet, könnte man sagen. Auch in Lukas Kapitel 1 wird ja bereits schon deutlich gemacht, dass Johannes der Täufer ein Prophet sein würde. Und zwar wurde das deutlich gemacht, genau im Zeitpunkt seiner Geburt. Da heißt es in Lukas 1 und Vers 76, und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Aber schauen Sie, obwohl er ein sehr großer Prophet war, war er nicht der Prophet. Er hat klar und deutlich gemacht, dass er nicht der Prophet war, denn er wusste, ein anderer würde diese Rolle einnehmen. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 1, die Verse 21 bis 25. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und da sagten sie zu ihm, ja, was bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben, was sagst du von dir selbst? Und er sagte, Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Mach den Weg für den Herrn bereit, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und die gesandt worden waren, die gehörten zu den Pharisäern, natürlich. Und sie befragten ihn, warum taufst du denn, wenn du weder der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Und dann sagt Johannes, nun, ich taufe mit Wasser, aber jemand kommt nach mir und er wird mit Heiligem Geist taufen, aber auch mit Feuer für diejenigen, die die unvergebbare Sünde begehen werden, denn die werden in den Feuersee, in den feurigen Pfuhl geworfen werden, ob das jetzt jemandem passt oder nicht. Einige, die lehnen das ab, die wollen davon nichts hören. Aber er war nicht der Prophet. Er wusste, jemand anderer, den er dann später auch als Christus identifizierte, das Lamm Gottes, würde dieser Prophet sein. Aber er war ein Prophet. Und gleichwohl ist er nicht in Jerusalem umgekommen. Er war im Palast des Herodes. Er war dort gefangen gesetzt worden. Und dieser Palast, der wird Macherus genannt. Und dieser Palast, der befand sich in keinster Weise in Jerusalem, sondern in Jordanien, so 25 Kilometer entfernt von der Mündung des Flusses, des Jordan. Er wurde in dieser Burg, in dieser Festung, in diesem Palast umgebracht, enthauptet, wie wir ja alle die Geschichte kennen, weil er ja da getanzt hatte und die, in Anführungszeichen, Frau des Herodes, die hasste ihn natürlich, denn Johannes hatte gesagt, diese ehebrecherische Beziehung, die ist von Gott nicht erlaubt. Und dann hat sie die Tochter dazu bewogen, den Kopf von Johannes sich zu erbeten. Wie ist das aber jetzt zu verstehen? Also der Johannes, der starb als ein Prophet, aber nicht in Jerusalem. Nun, die Möglichkeit, die zum Beispiel hier von The Fourfold Gospel, ein Kommentar, angeboten wird, ist, dass er zwar als ein Prophet starb, aber als ein Prophet durch nicht Juden, sondern durch Ausländer. Denn sowohl Herodes als auch seine Frau waren keine Juden. Die waren Ausländer. Die hatten das jüdische Land sozusagen okkupiert. Und was die Ausländer angeht, das ist sehr interessant jetzt, finden wir eine interessante Stelle in Offenbarung, Kapitel 18 und Vers 24. Denn hier werden auch Propheten erwähnt, die umkommen werden, aber nicht in Jerusalem. Offenbarung 18 und Vers 24. Es geht hier um Babylon. Dieses heidnische, politische, militärische, religiöse, babylonische System. Und da lesen wir in Offenbarung 18 und Vers 24. Und das Blut der Propheten und der Heiligen und all derer, die auf der Erde umgebracht worden sind, ist in ihr, also in Babylon, gefunden worden. Und eine weitere Stelle findet sich in Offenbarung 18 und Vers 20. Erfreue dich über sie, Himmel, und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil über sie gesprochen. Und er spricht jetzt hier von der Zerstörung von Babylon. Aber er sagt, freut euch, ihr Propheten, denn die sind umgekommen in Babylon. Und jetzt würde ihnen Gerechtigkeit gegeben werden. Auch in Kapitel 19 und Vers 2 finden wir eine weitere interessante Stelle. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Unzucht verdorben hat und das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert hat. Nun, die Schlachterbibel schreibt, dass Jesus mit seiner Aussage zeigen wollte, dass zwar nicht alle Propheten im Alten Testament durch Juden umkamen, einige sind durch Ausländer umgekommen, aber die meisten durch das jüdische Volk. Aber er wollte natürlich dann, so wie es die Schlachterbibel sagt, diejenigen ausnehmen, die eben nicht durch das jüdische Volk umkamen. Und so finden wir viele weitere Stellen, die sich nachher anschauen können, die ebenfalls davon sprechen, wie Propheten umgekommen sind, hauptsächlich durch das jüdische Volk. Apostelgeschichte 7, Vers 52 ist eine Stelle. 1. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 14 und 15, ist eine weitere Stelle. Und in Hebräer 11 und Vers 37 wird ganz allgemein davon gesprochen, dass einige umkamen dadurch, dass sie zersägt wurden. Nun, dies wird in der Bibel nicht ausdrücklich gesagt, aber die Tradition hat es, dass der Prophet Jesaja in Jerusalem in der Tat auf diese Art und Weise ermordet wurde. Er wurde zersägt in zwei Teile oder was immer zersägt. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass Christus davon sprach, dass nicht alle Propheten in Jerusalem umkommen, sondern diejenigen, die durch die Hand von Ausländern umkommen, die würden ausgenommen. Aber man kann auch davon ausgehen, dass Jerusalem hier an dieser Aussage in Lukas 13 symbolisch steht für die gesamte jüdische Nation. Und einige, zum Beispiel die Life Application Bible, die sieht das auch so. Und sie schreibt, Jerusalem, das symbolisiert die gesamte Nation. Nun, es war in der Tat die größte Stadt von Israel. Und es war die geistliche und auch die politische Hauptstätte der Nation. Wir haben im Übrigen eine Broschüre veröffentlicht, zurzeit nur in englischer Sprache, The Fall and Rise of the Jewish Nation, the Jewish People. Und diese Broschüre, die geht auch auf diese Frage ein, dass vielfach Jerusalem erwähnt wird, aber symbolisch steht für die gesamte Nation. Nun, diese Broschüre geht auf vieles mehr ein, auch auf die Frage, ob es einen dritten Tempel geben wird, noch vor der Wiederkunft Christi. Es geht auf Prophezeiungen ein, im Hinblick auf das jüdische Volk, was geschehen war in der Vergangenheit, was geschehen wird in der Zukunft, wie Gott das sieht, was überhaupt die Rolle der jüdischen Nation, des jüdischen Volkes ist und so weiter und so fort. Also das wäre jetzt die zweite Möglichkeit, dass hier Christus von Jerusalem sprach, aber damit die gesamte jüdische Nation ansprach. Aber es gibt eine weitere Möglichkeit, die auch vorgeschlagen wird von vielen Kommentaren, und zwar, dass Jerusalem hier symbolisch steht, nicht nur für die jüdische Nation, sondern für die gesamten Mächte des Bösen. Die gesamten Mächte des Bösen, die gegen Gott kämpfen werden. Und die Bible Study New Testament, dieser Kommentar hat das so beschrieben. Und da ist etwas Interessantes dazu zu sagen, denn schauen wir uns noch einmal Offenbarung Kapitel 11 an. Also das wäre jetzt so, dass Jerusalem repräsentativ ist für alle Nationen, für alle Mächte des Bösen. Offenbarung 11 und Vers 8, schauen wir uns noch einmal an, was über die zwei Zeugen gesagt wurde, wo es heißt, ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich Sodom und Ägypten genannt wird, wo eben auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Sodom und Ägypten, ganz klar stellvertretend für Sünde. Ganz klar stellvertretend für die Mächte des Bösen. Und Gott hat sehr viel zu sagen über den geistlichen Zustand von Juda und von Israel, gerade auch in der Endzeit. Alles dies wird auch in dieser Broschüre, die ich gerade erwähnt habe, klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 1 an. Jesaja Kapitel 1 und Vers 10. Wie beschreibt der Prophet Jesaja im Hinblick auf die Prophezeiungen Juda und Israel? Er schreibt, hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm das Gesetz unseres Gottes zu Ohren, du Volk von Gomorra. Und dann eine weitere Stelle in Jesaja Kapitel 3 und in Vers 9. Der Ausdruck ihrer Gesichter zeugt gegen sie und sie rühmen ihre Sünde wie die zu Sodom. Und verbergen sie nicht. Weh ihrer Seele, denn damit bringen sie es selbst in alles Unglück. Sind Sie jemand, der die Sünde verbirgt, der nicht zugibt, zu sündigen, der nicht die Sünde lassen will. Was sagt hier Jesaja, Gott durch den Propheten Jesaja? Sie bringen sich selbst ins Unglück. Nun, wir hatten in Offenbarung 18 und Vers 24 gelesen, schauen wir uns jetzt kurz nochmal an, was über Babylon gesagt wird. Natürlich symbolisch für die Mächte des Bösen. Offenbarung 18, Vers 24. Und das Blut der Propheten und der Heiligen und all derer, die auf der Erde umgebracht worden sind, ist in ihr gefunden worden. In diesem babylonischen System des Bösen. Alle. Also mit anderen Worten, das würde auch das Blut derer einschließen, die in Jerusalem umkamen. Denn sonst wäre es hier ja nicht alle. Das bedeutet, dass Jerusalem damit Teil des weltweiten alten wie auch modernen babylonischen Systems war. Und schauen wir uns einmal an, wie dieses babylonische System beschrieben wird. Offenbarung 17 und Vers 18. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt. Und sie wird hier als eine Stadt beschrieben, die auf sieben Hügeln erbaut ist, die die Herrschaft hat über die Könige der Erde. Das ist das neue babylonische System, könnte man sagen. Aber behalten Sie Ihren Finger hier in Offenbarung. Aber kehren wir einmal jetzt zu Jesaja 47 zurück. Da geht es um das alte babylonische System. Und wie wird es hier beschrieben? Jesaja 47, Vers 5. Setze dich in die Stille, gehe in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr Herren über Königreiche genannt werden. Also damals war Babylon Herren über Königreiche, heute ist sie scheinbar Herren über Königreiche und wird es in der Zukunft noch mehr sein. Und so lesen wir auch weiter, zurückkehrend zu Offenbarung Kapitel 18 und Vers 23. Nie mehr soll das Licht einer Lampe in dir leuchten und die Stimme eines Bräutigams, einer Braut, soll nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, sodass durch deine Zauberei alle Völker verführt worden sind. Alle Völker. Aber kehren wir zurück zu Jesaja 47 und Vers 9. Aber es wird beides über dich kommen, plötzlich an einem Tag, dass du Witwe und kinderlos sein wirst. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, wegen der Menge deiner Zauberei und der großen Zahl deiner Beschwörungen. Also sowohl das alte als auch das moderne babylonische System war angefüllt mit Zauberei, durch die Völker verführt wurden. Kehren wir zurück zu Offenbarung 17 und in Vers 2. Es wird hier dem Johannes in der Offenbarung die große Hure gezeigt, Vers 2, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind betrunken geworden vom Wein ihrer Unzucht. Also hier wird jetzt vom Wein der Unzucht gesprochen. Wenn wir uns jetzt Jeremia Kapitel 51 anschauen, Jeremia 51, und lesen wir Vers 7. Ein goldener Kelch, der alle Welt betrunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Nationen haben von ihrem Wein getrunken und darum sind die Völker wie toll geworden. Also schauen Sie hier die Parallelen zwischen dem, was im Alten Testament geschrieben steht über Babylon, das Alte, sowohl natürlich auch prophetisch gesehen, das, was noch kommen wird, und das moderne Babylon, was hier in der Offenbarung beschrieben wird. Nun, wir lesen auch in Offenbarung 18 und Vers 2 über den zweimaligen Untergang von Babylon. Das heißt hier in Offenbarung 18 und Vers 2, er rief mit Macht und lauter Stimme, sie ist gefallen, zweimal. Babylon die Große. Und ist eine Behausung der Dämonen geworden. Und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Ein zweimaliger Fall wird hier beschrieben. Hindeutend auf den Fall im Alten Testament und hindeutend auf den Fall des modernen Babylon, der noch kommen wird. Und das ist auch ein Grund vorhanden, natürlich, weil Gott uns immer und immer wieder gesagt hat, und zwar allen, die Gott nachfolgen wollen, zu allen Zeiten, aus diesem Babylon, diesem babylonischen System herauszukommen, das nun die Welt regiert hat und regiert. Und wir lesen dies natürlich immer und immer wieder. Zunächst einmal in Offenbarung 18 und in Vers 4, da heißt es, dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel, die sagte, gehet aus, ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden beteiligt seid und euch nichts von ihren Plagen trifft. Haltet euch fern von diesem falschen babylonischen System, falscher Handlungen, falscher Ideologien, dieser Zauberei, dieser Unzucht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um das neue Babylon, denn diese Aussage, die wurde immer schon getroffen. Jesaja, Kapitel 48. Das wurde auch damals den Menschen im Alten Testament deutlich gemacht. Jesaja 48, Vers 20. Verlasst Babel, flieht von den Chaldäern. Mit fröhlichem Schall verkündet es und lasst es hören. Tragt es hinaus bis ans Ende der Welt. Sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Auch eine Prophezeiung für die Zukunft. Aber schon im Alten Testament wird dies dargelegt. Jeremia, Kapitel 50. Jeremia, Kapitel 50 und lesen wir Vers 8. Jeremia 50 und Vers 8. Fliehet aus Babel und zieht aus dem Land der Chaldäer und stellt euch auf wie Böcke vor der Herde her. Also es gibt dann solche, die auch führen, auf richtige Weise führen, und andere sollen dann folgen. Weg, raus aus diesem babylonischen System. Jeremia 51 und Vers 6. Fliehet aus Babel. Jeder rette seine Seele, damit ihr nicht in ihrer Schuld untergeht. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn, der ein Vergelter ist und ihn bezahlen wird, damals wie heute. Und dann auch noch in Vers 45, Jeremia 51 und Vers 45. Zieht heraus, mein Volk, und jeder rette seine Seele vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Ganz klar auch eine Prophezeiung für die Zukunft. Der Zorn des Herrn wird hier angesprochen, dieser Tag des Herrn, der kommen wird. Ob diejenigen, die in Sünde leben wollen, es akzeptieren wollen oder nicht. Die werden es nachher dann schon im eigenen Leibe erfahren. Und dann auch in Vers 50. Jeremia 51 und Vers 50. Ihr, die ihr dem Schwert entkommen seid, zieht weg und verliert keine Zeit. Denkt an den Herrn im fernen Lande und habt Jerusalem in euren Herzen. Aber welches Jerusalem ist hier gemeint? Das Jerusalem, das Teil hat an diesem babylonischen System der Verwirrung, der Gottfeindlichkeit, dieses moderne Sodom, dieses moderne Ägypten, dieses moderne Gomorra. Nein, es geht um ein himmlisches Jerusalem, um eine Stadt, die kommen wird vom Himmel auf diese Erde oder vielmehr auf die neue Erde zu der Zeit, die Gott bestimmt hat. Schauen Sie, heute sind wir als wahre Christen nichts weiter als Fremdlinge und Pilger in dieser Erde, die wir herauskommen sollen aus diesem babylonischen System der Verwirrung und der Gotteslästerung. In Hebräer Kapitel 11 wird etwas hierüber gesagt. Hebräer Kapitel 11 und angefangen Vers 9. Hebräer 11 und Vers 9. Durch Glauben ist er, Abraham, ein Fremder gewesen im verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dann auch in Vers 14. Denn die, die so etwas sagen, die geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgegangen wären oder ausgezogen wären, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich dem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Schauen Sie, diese Stadt, dieses himmlische Jerusalem, wird auf die Erde kommen. Es geht nicht darum, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, sondern es wird auf der Erde, dieser neuen Erde, dieses neue himmlische Jerusalem sein, das aus dem Himmel herabkommt, eine geistige Stadt. Und wir lesen in Kapitel 13, Hebräer 13 und in Vers 14, denn wir, also nicht nur Abraham, Isaak, Jakob, wir alle, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Darum geht es. Schauen Sie, Jerusalem, das könnte die Bedeutung auch sein von dem, was Christus hier gesagt hat, ist heute Teil dieser gegenwärtigen, üblen, bösen Welt, die von Satan beherrscht ist. Denn Satan herrscht über alle Reiche, über alle Königreiche auf Erden, ohne Ausnahme. Das hat er selbst gesagt, Lukas Kapitel 4. Die meisten verstehen das nicht. Die meinen, ja, vielleicht Satan, der herrscht über fast alle Königreiche, fast alle Regierungen, aber nicht über unsere. Wir sind die große Ausnahme, egal welche Ausnahme es sein mag. Nein, 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 nein. Keineswegs. Lukas 4 und Vers 5. Der Teufel führte ihn, Christus, auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt, ohne Ausnahme, in einem Augenblick. Und dann sagte der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll das alles dein sein. Schauen Sie, Christus hat nicht gesagt, wieso, du kannst mir ja die Herrschaft nicht geben, denn die gehört dir ja gar nicht. Nein, er wusste. Christus wusste, dass der Teufel nach wie vor der Herrscher über diese Welt ist und es auch sein wird, solange wie er nicht zurückkommt, solange wie Christus nicht zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und viele, viele Bibelstellen zeigen uns dies. Satan ist der Herrscher dieser Welt, zusammen mit seinen Dämonen, dieser üblen, bösen Welt. Und wenn es jetzt um Jerusalem geht, das gegenwärtige Jerusalem, da sagt Christus etwas sehr Bedeutungsvolles in Johannes Kapitel 4. Denn es war hier eine Diskussion aufgetreten zwischen ihm und der samaritischen Frau. Und er sagt hier in Johannes Kapitel 4 und in Vers 20, unsere Väter, sagt jetzt die Frau, haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und Jesus sagt jetzt, und einige sagen, ja, die Festtage, die heiligen Festtage Gottes, die brauche ich heute nicht zu halten, sondern nur in Jerusalem sollen sie dann gehalten werden, in der Zukunft oder wie auch immer man das jetzt da darstellen will, um eben wiederum Gott nicht gehorsam sein zu müssen. Jesus sagte zu ihr, Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. In der Tat, die Juden haben das Alte Testament aufbewahrt. Und das Alte Testament, die Schriften des Alten Testamentes dienen uns zur Erlangung des Heils, zusammen mit den Schriften des Neuen Testamentes. Alles dies gehört zusammen. Aber, Vers 23, es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Da die wahren Anbeter, sind Sie ein wahrer Anbeter? Wenn ja, dann wird hier beschrieben, was der wahre Anbeter tun wird. Dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also nicht in Jerusalem, nicht an irgendeinem spezifischen, bestimmten Ort. Darauf kommt es nicht an. Es geht um die Anbetung des Vaters im Geist und in der Wahrheit. Also hier könnte Jerusalem in der Aussage von Christus in Lukas 13 ohne weiteres auch auf alle Mächte des Bösen, die gesamten Kräfte dieser bösen babylonischen Welt Beziehung haben. Es gibt eine weitere Möglichkeit, hier dies erklären zu wollen, was Christus in Lukas 13 sagte. Und zwar geht es darum, dass ein Prophet nur auf rechtliche Art und Weise in Jerusalem verurteilt und verdammt werden konnte. Und viele Kommentare bringen das aus, wie zum Beispiel der Benson Commentary sagte, es geht hier um den höchsten Gerichtshof, das höchste Gericht. Dieses höchste Gericht, der Sanhedrin, war die einzige legale Macht, sagen wir mal, die legale Institution, die Propheten verurteilen konnte. Und diese Macht war natürlich mit Hauptsitz in Jerusalem. Jill's Exposition of the Entire Bible sagt etwas sehr Ähnliches. Der große Sanhedrin hatte seinen Sitz in Jerusalem. Und deswegen konnte nur er in Jerusalem einen Propheten verurteilen, zunächst einmal eine Gerichtssitzung abhalten. Natürlich bei Christus war es eine totale Farce sozusagen, was die Gerichtssitzung anbelangte. Aber es ging darum, dass es nur eben in Jerusalem möglich war. Und dann schreibt dieser Kommentar, dass natürlich Johannes der Täufer ein Prophet war, aber er ist in Galiläa umgebracht worden, aber nicht gemäß einer rechtlichen Sitzung sozusagen, nicht durch den Sanhedrin, sondern eben auf andere Weise. Nun, einige Kommentare, die lehnen das ab und sagen, nein, das kann ja nicht sein, denn Christus hat ja in keinster Weise sich auf die Stufe eines Propheten gestellt oder eines falschen Propheten, der dann, also angeblich als falscher Prophet, in Jerusalem und zwar durch den Sanhedrin verurteilt wurde. Aber diese Auffassung ist absolut verkehrt. Denn die Menschen damals erwarteten, dass Christus kommen würde als der König, der das Reich Gottes hier auf Erden errichten würde. Die haben ihn als den König anerkannt in Lukas 19 und in Vers 38. In Lukas 19 und Vers 38, da lesen wir Folgendes. Sie sagten, als jetzt Christus einzog, gelobt sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn, und Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Also die erwarteten, dass Christus jetzt als der König kommen würde und dass er jetzt in Jerusalem einzog, dass er jetzt das Reich Gottes hier auf Erden errichten würde, wenn die auch nur eine vage Vorstellung hatten, was das Reich Gottes eigentlich war. Aber sie erwarteten, von der Okkupation der Römer befreit zu werden. Und als es nun klar wurde, dass das nicht der Grund war, warum Christus kam, da haben sie sich gegen ihn gewandt. Und was haben sie gesagt? Johannes Kapitel 19. Johannes Kapitel 19, die Verse 14 und 15. Johannes 19 und die Verse 14 und 15. Es war hier der Rüsttag zum Passa. Schauen Sie, es geht hier nicht um den Rüsttag zum wöchentlichen Sabbat, der wäre der Freitag gewesen. Es geht hier um den Rüsttag zum Passa und dann zu dem ersten Tag der ungesäuerten Brote, denn der erste Tag der ungesäuerten Brote war ebenfalls ein Sabbat, ein jährlicher Sabbat, und da gab es natürlich auch den Rüsttag. Und dieser jährliche Sabbat, der Tag der ungesäuerten Brote, fiel in jenem Jahr auf einen Donnerstag, der aber dann Mittwochabend zu Sonnenuntergang begann. Was bedeutet, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde? Und dass er dann 3 Tage und 3 Nächte, wie er gesagt hat, im Grabe war und dann am Samstagabend zu Sonnenuntergang wieder auferweckt wurde, aus dem Grab kam. Wie gesagt, die Idee, dass er an einem Freitag gekreuzigt wurde, dass er an einem Sonntag auferstand, entspricht in keinster Weise dem, was die Bibel lehrt. Aber das nur nebenbei. Aber es heißt hier, es war der Rüsttag zum Passa, um die 6. Stunde. Und er sagte zu den Juden, seht, das ist euer König, also der Pilatus. Und sie schrien aber, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Und die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Und das Volk stimmte dem zu. Also zunächst einmal dachten sie, er kam als König. Und jetzt haben sie ihn als König abgelehnt, weil sie in keinster Weise verstanden, dass er nicht gekommen war, um damals schon das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Etwas, was die Menschen heute auch nicht begreifen. Warum kam er damals? Unter anderem, es gab viele, viele Gründe. Aber in Matthäus Kapitel 20... und in Vers 28 wird etwas gesagt, ein sehr wichtiger Grund, einer von vielen. Matthäus 20, Vers 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, nicht für alle. Denn nicht alle würden ihn anerkennen, heute oder auch in der Zukunft nicht. Denn es gibt so etwas wie die unvergebbare Sünde. Es gibt so etwas wie den feurigen Pfuhl, in den diejenigen, die ihn total ablehnen, hineingeworfen werden. Machen wir uns da nichts vor. Einige, die wollen sich etwas vormachen. Die meinen, na, das Heil ist für alle da, es gibt keine Möglichkeit überhaupt, das Heil abzulehnen und so weiter und so fort. Totaler Unfug. Aber was hat Christus gesagt in Johannes Kapitel 18 und Vers 36? Jesus antwortete dem Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das Reich Gottes ist auch heute nicht von dieser Welt, dieser gegenwärtigen bösen Welt, denn es herrscht noch nicht über diese Welt. Satan herrscht über diese Welt. Aber es wird über diese Welt herrschen, wenn Christus zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Die Jünger haben das auch damals nicht so richtig verstanden. Und viele Menschen verstehen es heute auch noch nicht, denn schauen Sie in Apostelgeschichte 1, das war nach der Auferstehung Jesu Christi. Dann hat er über 40 Tage mit denen über das Reich Gottes gesprochen, bevor er in den Himmel auffuhr. Was war deren erste Frage oder eine der ersten Fragen? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Die zusammengekommen waren, die fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Das Reich für Israel. Schauen Sie, die warteten nach wie vor darauf, dass Christus das damals tun würde. Was sagt Christus? Nein, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat. Es ist der Vater, der dies bestimmt. Christus sagte, selbst ich weiß es nicht. Die Engel im Himmel wissen es nicht. Ihr Menschen wisst es bestimmt sogar nicht. Wenn also da Leute herkommen, die meinen, die könnten jetzt herausfinden, durch irgendwelche Spekulationen, wann Christus zurückkommen wird. Christus sagt, ihr vergeudet eure Zeit. So war Christus in der Tat als ein falscher Prophet jetzt angesehen worden. Und von daher musste er jetzt nach Jerusalem gebracht werden, um dort verurteilt zu werden. Und zwar unter der falschen Anklage, dass er ein falscher Prophet gewesen sei. Das wäre auch wiederum eine Möglichkeit, die vierte, was Christus damit gemeint haben kann, als er sagte, es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Es gibt eine weitere Möglichkeit, die fünfte. Und das hat etwas mit der Übersetzung dieser Worte zu tun. Im Deutschen, es geht nicht an. Im Griechischen, für es geht an, steht das Wort endechomai. Und für es geht nicht an, wird das Wort nicht ersetzt und ergänzt, da heißt es ouk, ouk, endechomai. Aber interessant ist, dass diese Aussage nur ein einziges Mal vorkommt im ganzen Neuen Testament. Und zwar hier an dieser Stelle, in Lukas 13, Vers 33. Und von daher ist natürlich die Übersetzung ein wenig offen für Interpretation. Und so haben viele Bibeln auch versucht, das in anderer Form zu übersetzen. Die New Revised Standard Version, die schreibt unmöglich. Die Revised English Bible schreibt, es ist undenkbar. Die Neue Jerusalem Bible, New Jerusalem Bible schreibt, das wäre nicht richtig. Dann die Amplified Bible, das würde nicht ausreichen. Gauss, die Unvarnished Gospels, sagt, das ist gegen die Regeln. Und wie sagte, die meisten deutschen Bibeln haben hier, es geht nicht an. Aber Barnes Notes on the Bible schreibt, dass die Aussage auch zu verstehen ist auf die Weise, dass er sagt, das kann normalerweise nicht woanders geschehen. Es ist gewöhnlicherweise nicht der Fall, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Aber die Calvin-Kommentatoren oder der Kommentator von Calvin hat geschrieben, normalerweise geschieht es nicht, gewöhnlicherweise geschieht es nicht, dass die Propheten woanders umkommen als in Jerusalem. Bengels Gnomen schreibt, gewöhnlicherweise geschieht das nicht, aber es hat natürlich auch Ausnahmen hierzu gegeben und dann wird zum Beispiel wiederum Johannes der Täufer erwähnt als eine solche Ausnahme. Auch das wäre jetzt eine Möglichkeit, diese Stelle in Lukas 13 zu erklären. Aber ich möchte jetzt zum Abschluss der heutigen Predigt auf eine Möglichkeit eingehen, die mir persönlich am wahrscheinlichsten vorkommt, dass das war, was Christus gesagt hat. Und da geht es jetzt darum, dass er nicht allgemein auf Propheten einging, sondern auf den Propheten. Denn er war ja der Prophet. Dass mit anderen Worten Christus auf sich selbst sich bezogen hat und gesagt hat, es geht nicht anders, der Prophet in Jerusalem umkommt. Nun, wie kann ich das sagen? Denn in der Übersetzung hier im Deutschen, da heißt es ja, es geht nicht an, dass ein Prophet umkommt. Also hier wird das Wort ein gebraucht. Aber wenn Sie meine Predigt kürzlich gesehen haben, ist das der Tag des Heils oder ist heute der Tag des Heils, dann werden Sie sich daran erinnern, dass ich Ihnen erklärt habe, was es für eine Besonderheit gibt im Griechischen. Und zwar ist es die Besonderheit, dass es im Griechischen nicht wie im Deutschen, wo wir zum Beispiel bestimmte und unbestimmte Artikel haben. Bestimmte Artikel, der, die, das, unbestimmte Artikel, einer, eines und so weiter und so fort. Im Griechischen, wie auch nebenbei gesagt im Hebräischen, da gibt es nur den definitiven Artikel. Der, die, das. Wenn also der definitive Artikel nicht gebraucht wird, ist es nun eine Frage der Interpretation, wie man das übersetzen soll. Denn man kann nicht jetzt einfach sagen, okay, weil jetzt der definitive Artikel nicht gebraucht ist, muss also jetzt im Deutschen, in der deutschen Übersetzung, der unbestimmte Artikel gebraucht werden. Das ist nicht unbedingt der Fall. Und ich habe das ja in dieser Predigt, die sich mit 2. Korinther 6 und Vers 2 befasst, erklärt. Es ist nach wie vor dann eine Frage der Interpretation. Soll man jetzt dann im Deutschen den bestimmten oder den unbestimmten Artikel gebrauchen? Denn im Griechischen gibt es ja einen unbestimmten Artikel nicht. Und die Frage ist jetzt, wenn wir hier an dieser Stelle in Lukas 13, Vers 33 sagen, Christus hat von sich selbst gesprochen, von dem Propheten, und insoweit dann jetzt das Wort dem einsetzen, ergibt sich ein ganz anderes Bild, nämlich, dass Christus von sich selber sprach und sagt, es geht nicht an, es ist gegen die Regeln, es ist unmöglich und so weiter und so fort, dass der Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Und einige Übersetzungen haben interessanterweise darauf hingedeutet. Die neue Weymouth New Testament Übersetzung schreibt zwar nicht der Prophet, geht nicht an, dass der Prophet in Jerusalem umkommt. Sie spricht schon von einem Propheten, aber sie setzt das Wort Prophet in der Weise in der englischen Bibel den anderen Propheten gegenüber, dass sie den Hauptbuchstaben P benutzen. Und im Deutschen ist das ohnehin klar. Im Deutschen ist es ein Hauptwort und da muss natürlich das Hauptwort groß geschrieben werden, im Englischen aber nicht. Im Englischen werden auch Hauptworte klein geschrieben. Aber dieser Women's New Testament schreibt hier das Hauptwort Prophet groß. Und nicht nur diese moderne Übersetzung, viele alte Übersetzungen haben es ebenfalls getan, wie zum Beispiel die King James Bible von 1611, die Geneva Bible von 1560, die Great Bible von 1539 und die Tyndale Bible von 1534. Die haben alle das Wort Prophet groß geschrieben, obwohl normalerweise das Wort Prophet klein geschrieben wird im Englischen. Andeuten, dass hier etwas Besonderes gesagt wird von Christus. Scheinbar, dass er dieser Prophet ist, der in Jerusalem umkommen musste. Und das würde sich auch aus der folgenden weiteren Stelle in Lukas 13 ableiten lassen. In Lukas 13, denn wie fährt Christus fort? Nachdem er gesagt hat, in Vers 33, es geht nicht an, dass ein Prophet oder jetzt besser der Prophet außerhalb Jerusalems umkommt, denn er sagt ja, ich muss nach Jerusalem gehen, da sagt er Folgendes in Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich, jetzt spricht er wiederum von sich selbst, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Vers 35. Seht, euer Tempel soll euch verwüstet zurückgelassen werden, aber wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis es geschieht, dass ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt, im Namen des Herrn, wer? Jesus Christus. Wenn man alles dies jetzt zusammenfasst, ergibt sich, dass Christus in keinster Weise irgendwie gegen die Prophezeiungen der Bibel, gegen die Geschichte, gegen die Tatsachen, die sich ergeben haben, etwas gesagt hätte. Sondern es bestehen mehrere Möglichkeiten, diese Stelle zu verstehen. Ich habe Ihnen heute 6 Möglichkeiten mitgeteilt und vielleicht gibt es sogar auch noch mehr. Aber was mir wichtig war, ist zunächst einmal eine Stelle mit Ihnen zu besprechen, die nicht so ganz eindeutig klar ist, wenn man sie liest, was eben auch zeigt, dass Bibelstudium sehr wichtig ist, um alle Stellen zusammenzunehmen und um dann zu richtigen Ergebnissen zu kommen. Und dann aber auch, um Ihnen zu zeigen, dass die Bibel sich in keinster Weise widerspricht. Wenn Sie meinen, die Bibel widerspräche sich, dann haben Sie ein falsches Vorstellungsbild von dem, was die Bibel sagt. Vielleicht verstehen Sie einige der Stellen dann auch verkehrt. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie nach wie vor, wenn Sie Englisch können, daran, sich diese Broschüre, The Fall and Rise of the Jewish People, zu bestellen, die Ihnen sehr viele Hinweise gibt auf das, was noch kommen wird, was bereits geschehen ist. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.